Jo, damit wollte ich mal weitergehen. Ihr habt ja alle, weiß ich nicht, abgegeben eure Aufgaben, die ihr programmiert habt. Ja, fand ich soweit durchgehend gut. War kein Problem. Also ein paar Anmerkungen habe ich euch ja zurückgeschrieben, so nach dem Motto, man kann es vielleicht noch ein bisschen vereinfacht hinschreiben oder irgend sowas. Aber so von der Idee her war es bei allen eigentlich sehr schön. Nächste Aufgabe wäre dann, Interrupts einzubauen in die virtuellen Maschinen, die ihr bisher gebastelt habt. Ja, da mal ein bisschen angucken, wie schaut das mit Interrupts aus? Ja, aus Betriebssystemsicht sagt man immer, Interrupt, naja, irgendein Gerät will was von der CPU. Was weiß ich, ich tippe eine Taste, Tastaturcontroller merkt, oh, Taste ist gedrückt und sagt dem Betriebssystem, CPU, da ist was, mach mal. Ein CPU kann dann darauf reagieren und das Zeichen vom Tastaturcontroller abholen, zum Beispiel. Ja, warum macht man das? Na, letztendlich, weil man aktives Warten vermeiden will. Ihr kennt das alle. Ich möchte nicht den Tastaturcontroller alle Millisekunde mal fragen, hast du was, hast du nichts? Na gut, mache ich weiter. Hast du immer noch nichts? Na gut, mache ich weiter. Was so ähnlich aussieht, sind Exceptions. Oder Wasch nennt es immer Traps. Wie auch immer man die Dinger nennen möchte. Exceptions, Traps, System Calls, das ist so, ja, jeder nennt es ein bisschen anders. Was soll das sein? Also was meine ich jetzt damit? Also ich trenne es immer auf Interrupt und Exception. Interrupt sind Events, die von außen signalisiert werden. Exception sind Events, die die CPU sich selber sendet. So nach dem Motto, bei der Division ist was schiefgelaufen. Oder beim Speicherzugriff, das funktioniert so nicht. Und dann muss die CPU, also signalisiert die CPU sich selber, dass sie sich um irgendwas kümmern soll. Ja, also wie die Fehlerbehandlung dann aussieht, ja, ne, muss man sich dann halt entsprechend programmieren. Ja, und das letzte, System Calls oder Traps oder wie auch immer man die Dinger nennen mag, da geht es letztendlich darum, dass die CPU normalerweise dann von dem User-Modus in den Kernel-Modus wechselt. Wesentlicher Punkt, der Rest ist eigentlich, ja, braucht man eigentlich nicht, ist nur, muss man halt irgendwie machen, dass die CPU dann aus dem Userland in den Betriebssystemkern kommt. Ja, wofür hat man das? Gut, normalerweise Geschichten im Sinne von Rechteverwaltung, nicht jeder soll auf Platte schreiben, nicht jeder soll von Platte lesen, also muss ich im User-Programm in das Betriebssystem wechseln und im privilegierten Modus, da kann ich dann Platte lesen, schreiben, zum Beispiel. Jo, Interrupt, ihr kennt das alle, sind asynchron, ne? CPU weiß nichts von, weiß nicht, wann die kommen, Quelle dementsprechend extern, nicht vorhersagbar, normalerweise nicht wiederholbar, was natürlich ein bisschen blöd ist im Sinne von Testen. Ihr kennt das alle, ihr könnt tausendmal eine Taste tippen, alles funktioniert wunderbar und beim tausendsten ersten Mal kommt der Interrupt zur falschen Sekunde und bumm, Maschine steht oder sowas. Ja, im Sinne von virtuelle Maschine ist das natürlich aber möglicherweise doch wiederholbar. Eine virtuelle Maschine, die könnt ihr natürlich die Zyklen zählen und nach dem 10.043. Zyklus signalisiert ihr den Interrupt. Dann kommt er immer zum gleichen Zeitpunkt. Manchmal ganz neckisch zum Testen von Betriebssystemen. Jo, aus Sicht eines laufenden Prozesses sind die Interrupts transparent. Also der Interrupt sollte kommen, CPU wechselt ins Betriebssystem, Betriebssystem holt sich ein Tastaturbyte ab, speichert das in irgendeinem Puffer und kehrt aus dem Interrupt zurück. User-Programm läuft weiter und weiß von nichts. Die Idee. Wie schaut denn das aus? Oder kennt ihr da ein Gegenbeispiel? Oh, das unser Programm doch eine Unterbrechung bemerkt. Wie schaut es mit Ctrl C aus? Also merken ist zu viel gesagt, man merkt es nichts mehr, ne? Aber wie ist denn das gemacht? Ne? Ihr kennt das alle, ihr tippt was, oder ihr lasst euer Programm in der Konsole laufen und wenn ihr Ctrl C tippt, dann ist das Programm abgebrochen.
Aha. Und wenn es keinen gibt, ist die Standardsignalbehandlung für das Signal halt das Programm abgeschlossen.
Ja, aber er muss doch irgendwie ein IRET oder sowas aus dem Interrupt machen.
Naja, er callt dann halt den Scheduler und fragt den, wo die dann returnen
soll. Also er returnt dann nicht ins unterbrochene Programm, sondern macht letztendlich eine Art von Return, aber dann in einen anderen Prozess rein. Jo, genau. Jo, Exceptions, im Prinzip alles gleich, nur mit dem sozusagen, dass die Interrupts in Anführungsstrichen von der CPU selbst ausgelöst werden. Wenn sie dann von ihr selbst ausgelöst werden, dann sind sie natürlich synchron dann plötzlich zum Ausführungspfad. Dementsprechend sind sie normalerweise vorhersagbar. Ja, wenn ich eine 0 im Register habe und dann versuche zu dividieren, dann rumpt es und dann rumpt es auch jedes Mal. Dementsprechend auch wiederholbar. Ja, beabsichtigt normalerweise nicht. Ne? Also ich teile normalerweise nicht absichtlich durch 0. Transparent zum laufenden Prozess. Ja, Division durch 0 nicht, aber anderes Beispiel, wann sollte ein TREP eine Exception transparent sein?
Ja, Patchfault. Wenn die Seite halt ausgelagert ist, aber ja nicht existiert, dann sollte das Programm nichts davon mitbekommen, dass wir den Speicher geholt haben.
Genau, okay, zeitlich gesehen vielleicht schon, aber ansonsten merke ich nichts davon. So, ne? Also das sind so die zwei typischen Beispiele, die wir da haben. Page-Faults, die sollten transparent sein, Division durch 0 sollte nicht auftreten. Ne? Also insofern sind sie dann da alle, eigentlich alle transparent. Jo, und TRIPs oder System Calls, wie schaut es da aus? Ja, da sage ich immer, das sind Exceptions, die die CPU provoziert. Ne? Das ist so, als wenn sie absichtlich durch 0 teilt. Was passiert dann nämlich? Na, wenn ich absichtlich durch 0 teile, produziere ich die Exception. Exception heißt, CPU springt in den Exception-Händler, da ist ein Betriebssystem und Betriebssystem tut irgendwas. Naja, was anderes macht ein System Call auch nicht. Ne? Der zwingt die CPU, spring mal ins Betriebssystem. So. Ist vorhersagbar, sollte vorhersagbar sein, dann ist der Witz eines System Calls. Ich kann es jederzeit wiederholen. Ich will einen System Call, wenn ich das dann ausführe. Ja, der allerdings verändert normalerweise den laufenden Prozess, beziehungsweise die Umgebung von dem laufenden Prozess. Ne, weil ich was rausschreibe, weil ich was reinlese, dann kriege ich Daten dazu oder so. Ja, und im Sinne von Intel wäre es dann ein Int-Befehl. Ja, der Befehl heißt Int. Das Einzige, was er nicht macht, ist ein Int. Ich weiß nicht, warum sie das Int genannt haben. Also eigentlich ist das ein System Call. Jo, Aleph, jetzt habe ich euch drei Dinge aufgezählt. Die eigentlichen Interrupts, die externen, die Exceptions, die Ausnahmen und die System Calls. Warum habe ich die jetzt alle in einer Schublade hier? Ja, sind letztendlich alle in einer Schublade, weil sie eigentlich genau gleich funktionieren. Die Uhr, also der Event, kommt eventuell von der anderen Seite, aber die CPU reagiert immer gleich drauf. Jo, was macht die CPU oder was sollte sie machen oder was soll denn auch das Programm tun? Ja, also unterbrochen wird der Kontrollfluss, der normale Iristus. Jetzt kann man sich immer streiten, während, vor, nach einer Instruktion. Wie schaut das aus? werde eine Instruktion, wird das wird die, in der Interrupt angenommen vor Ausführung einer Instruktion oder nach oder während?
Ja, spätestens wenn man so ewig lange Pipelines hat und während einer Instruktion.
Ja. Also der Zeitpunkt, wann die Hardware signalisiert, da ist was, ist sicherlich in heutiger Zeit immer, also praktisch immer während einer Instruktion. Ja, und wann wird jetzt allerdings wirklich der Kontrollfluss unterbrochen? Also das Signalisieren ist irgendwann, während. Und wann wird der Kontrollfluss wirklich unterbrochen? Vor, während, nach? Ja, keiner will was sagen? Doch.
Davor zum Beispiel Page-Fold-Sensor, ich kann die Instruktion ja ganz sinnvoll ausführen.
Aber da habe ich doch schon angefangen.
Ja, blöd.
Ja, also da habe ich ein Beispiel, Page-Fold, das ist so ein typisches Ding, wo ich das signalisiert kriege, während der Ausführung einer Instruktion. Und ja, da muss ich auch den Kontrollfluss auf halben Wege eventuell abbrechen. Da habe ich irgendeine Load-Instruktion angefangen, die Instruktion habe ich mir geholt und habe versucht, so, geht nicht. Okay, also das wäre so ein Während.
Semantisch muss ich vor der Instruktion
abbrechen. Nein. Also Intel-Ingenieure sagen, ja, dann muss man halt so ein Commit-Abort-Dings machen. Ja, also da, oder so wie du sagst, da muss ich halt zurückrollen, muss ich meinen Instruction Pointer wieder zurücksetzen und dann, also semantisch gesehen, vor der Instruktion meinen Page-Fault produzieren. Es gibt andere Ingenieure, Motorola oder so, die sagen, warum? Warum soll ich die Instruktion wiederholen? Muss ich doch eigentlich nicht. Was gibt es denn da als andere Idee?
Also, man weiß, wo der gesicherte Instruction Pointer ist. Man hat jetzt den Page Fault behoben und dann muss man halt entweder jetzt einfach irgendwie eine Adresse weiter oben zurückspringen, das könnte irgendwie schwierig sein, oder sich das tatsächlich anschauen, was an der Stelle liegt und das simuliert ausführen nochmal.
Also man kann es ein bisschen anders ausdrücken, man kann sagen, man muss eigentlich nicht die Instruktion wiederholen, sondern man muss das nachholen, was die Instruktion noch nicht gemacht hat. Ja, und wenn da hieß, was weiß ich, hole von Adresse 13 was nach EAX und das hat nicht funktioniert, dann kann ich die Page nachladen und dann muss ich halt den Wert von Speicherzelle 13 irgendwie nach EAX kriegen. Aber das kann ich auch in Software machen. Das muss nicht notwendigerweise die Harte so machen, dass die Instruktion zurückgerollt wird und die Instruktion nochmal ausgeführt wird. Ja, insofern kann man auch an der Stelle während des Kontrollflusses eventuell unterbrechen. Also Motorola-Prozessoren, die speichern sich dann einfach die Adresse, wo das Lesen oder Schreiben nicht funktioniert hat. Und sie merken sich die Registernummer, wo der Wert hingehört hätte. Oh, und der Exception-Händler kann sich darum kümmern, dass der Befehl dann, also die Auswirkung vom Befehl dann einfach nachholen kann. Ich will nur meine Befehle angucken. Merkt euch nur, das war ein Load von Adresse und sollte dahin. Das geht in diesem Fall nur bei RISC. Deshalb machen die Intel-Leute das halt auch nicht. Wenn ich dann so ein addiere 1 zur Speicherzelle 13, das wird mühsam. Ja, also insofern genau, guter Einwand. Jo, wie schaut's? Also Exceptions, da kann man sagen, die sind eigentlich immer während des Kontrollflusses. Jetzt kann man sich überlegen, ob man dann die Instruktion zurückrollt oder auf halben Wege abbricht. Das kommt dann auf die CPU drauf an. Wie schaut es jetzt mit externen Unterbrechungen aus, also Interrupts von außen? Sind die jetzt vor, während oder nach einer Instruktion? Ja, da möchte man jetzt nicht sagen, dass der Interrupt-Händler den Rest der Instruktion noch machen muss, dann das ist mühsam. Ne? Also ich habe ja irgendeine Instruktion unterbrochen und wenn ich sie unterbrechen könnte bei der Addition, Subtraktion, Multiplikation, so einen halben Sprung, wie führe ich jetzt einen halben Sprung noch hinterher in Software aus? Und das will ich nicht. Ja. Okay, also ausgelöst haben wir schon gesagt, immer wäre, also fast immer wäre. Ne? Also die Wahrscheinlichkeit, dass man genau zwischen zwei Instruktionen trifft, ist eher klein. Also normalerweise, während eine Instruktion läuft, wird signalisiert, da ist was. Ja, jetzt sagst du, das kommt hier so ein zwei Takte hin oder her, wurscht. Ja, ja, wenn der Atomreaktor sagt, mir wird warm, dann möchte ich das schnell behandeln. Ne? Insofern sagt man immer, Interrupt-Behandlung soll so schnell wie möglich anfangen. Und wenn ihr mal reinguckt in irgendwelche Beschreibungen von irgendwelchen Microcontrollern, Embedded Systems und so, da steht immer drin, Interrupt-Latenz 5 Zyklen oder irgend sowas. Also da geht es um einzelne Zyklen, wie lange dauert das vom Signalisieren des Interrupts, bis die erste Instruktion im Signalhändler läuft. Das ist Verkaufskriterium. Ja, wie schaut das jetzt beispielsweise bei Intel aus? Könnt ihr ja mal so ein grober Daumen. Wie viel Takte wird das denn bei Intel wohl sein? Ihr habt ja jetzt einen Sack voll Instruktionen schon kennengelernt, die ja zum Teil nicht trivial sind, ne?
Es ist sehr davon ab, was sonst so noch gerade passiert. Also wenn du noch so ein System Management läuft, Interrupt da ist.
Okay, wenn der kommt,
das noch, viel länger dauern.
Dann ist sowieso Hopfen und Malz verloren, ja. gut, die benutzt man halt dann besser nicht. Und sonst, ja, was sind denn so aus eurer Erfahrung so die längsten Befehle? Nee, nicht einmal. Also die dauern auch schon eine Weile, ja, aber... Ja, aber ja, du hast schon recht, also beispielsweise eine Division dauert länger als, sagen wir mal, eine Addition. Also insofern sind Divisionen schon mal kritischer als Additionen und... Ja.
Was ist mit I.O.?
Ja, ne? Also alles, was über den, mindestens mal alles, was über den Bus geht, dauert schon mal länger. PCI-Bus oder irgend sowas, das sind mal 33 MHz oder PCI-Express. Na gut, dann sind es ein paar MHz mehr, aber das sind lange keine Gigahertz. Ne? Also alles, was über den Bus geht und I.O. gehört dazu. Allerdings jetzt I.O. im Sinne von In-B, Out-B oder Move nach Port. Das ist halt eine Instruktion, aber die dauert, weil es ein Buszyklus ist, deutlich länger als irgendwas, was im Cache abläuft. Ja, Caches, Faktor 2, 3, 5, 10, 100 ist da schon drin. Ne? Also kann schon sein, dass eine Move-Instruktion in einer I.O.-Speicherzelle ein Faktor 100 länger braucht als eine Addition. Ja, dann sind schon mal 100 Takte oder was, wie das dauert. Ne, wenn ich sage, mein Interrupt behandle ich nach einer abgearbeiteten Instruktion, können das schon mal 100 Takte sein.
Und die Move-Instruktion muss ich am Speicher ja nicht abgeschlossen haben, wenn ich den Interrupt-Händler ausführe, oder?
ja, also da, gut, das ist noch ein ganz anderes Kapitel in Richtung, wie ist mein Speicher organisiert, so read after write, write after write und solche Geschichten, Memory Barriers. Okay, das lassen wir hier lieber mal, das wird eine Geschichte. Aber hast natürlich recht, rein theoretisch kann irgendwas schon im Write-Buffer gelandet sein und ich fange den nächsten Befehl an und das Write, das klackert so im Hintergrund weiter. Ja. Jo, jetzt gibt es aber noch andere Geschichten. Es gibt in der Intel-Welt zum Beispiel ein Push A. Was macht Push A? Ein Push kennt ihr. Push schreibt Werte auf den Stack. Push A pusht alles auf den Stack. All. Naja, nicht alles, aber alle Register. Also im Intel-Falle 8 Stück mit je 32 Byte oder so. Boah, kann schon dauern, ne? Könnt ihr euch vorstellen. Wenn das alles nicht im Cache passiert, sondern boah, dann ist jedes Byte 100 Takte, dann sind das mal 800 Takte. Ja, und noch schlimmer, ihr, also es klang immer schon mal an, es gibt ja diese Rep-Befehle, was weiß ich, zum Beispiel move s, kopiere von Source Index nach EDI. Okay, das ist Memcopy, ne? Das ist Zurückcopy, gilt im Prinzip das gleiche. Ja, was macht das? Normalerweise steht da vorher noch irgendwie ein Move irgendwas nach ECX. Und das Count-Register und der Rep-Befehl führt den nachfolgenden Befehl so oft aus, wie im ECX-Register drinsteht. Was ist denn jetzt das Interrupt-Delay? So, 5 Minuten oder so? Nee?
Reinpasst, ne?
32 Bit, ne? 4 Milliarden Größenordnung. Also kannst im Prinzip den gesamten Speicher einmal kopieren. Auf sich selber, wenn es sein muss. Also, boah, Sekunde wird schon dauern. Aber das ist nämlich jetzt wieder eine Ausnahme. Den Befehl hier, den kann man im Prinzip jederzeit unterbrechen. Warum? Das Rep ist eigentlich nichts anderes als so ein Vorbefehl, der den Befehl immer mal wieder aufruft und wieder aufruft und wieder aufruft. Und das so lange, wie das ECX nicht null ist. Ja, aber er kann im Prinzip jederzeit unterbrechen, weil er ja in ESI und EDI, da stehen immer, ja, bis wohin er gekommen ist mit dem Kopieren. Und im ECX wird langsam runtergezählt, das heißt, da steht noch drin, wie viel er noch machen muss. Also der Zustand ist jedes Mal konsistent. Einziger Unterschied, er darf halt nicht nach dem Move sozusagen den Interrupt anfangen, sondern wenn ein Interrupt kommt, dann muss er den Instruction Pointer wieder davor setzen. So, dann kann er halt den Interrupt mal schnell machen und kann danach wieder aufsetzen. Also sowas gibt es da auch. Also insofern haben wir all die drei Möglichkeiten während, ne, Pagefault oder solche Geschichten vor, im Sinne von, ja, ich muss den Interrupt sozusagen davor behandeln, damit ich den wiederholen kann. Oder Standardfall wäre eigentlich, Interrupt nach einer Instruktion abzuarbeiten. Ich mache ein, die ich gerade angefangen habe, mache ich zu Ende und wenn ich sie zu Ende habe, dann kommt die Interrupt-Behandlung. Jo, dann wird der CPU-Zustand gesichert. Ja, wie schaut es im Beispiel Intel aus? Was wird da gesichert? Nee, vergesst Intel, oder, ja, weißt du?
Der Instruction Pointer, die E-Flags und die Segmentregister.
Nicht die Segment, ein das Segmentregister. Noch vom Textsegment oder Codesegment. Genau. Und also ich sag mal Instruction Pointer mit Codesegment zusammen, das ist sozusagen der Pointer, wo er gerade unterbrochen wurde, und die E-Flags. Also die zwei Teile muss jede CPU sichern. Warum? Okay, Instruction Pointer, damit sie weiß, wo sie unterbrochen hat, wo es weitergeht. Und warum die E-Flex? Also mindestens müssten die anders gesichert werden, da hast du recht. Jetzt kann man natürlich das Gleiche behaupten, was weiß ich, ich bin gerade dabei mit ERX was zu rechnen und jetzt kommt der Interrupt-Händler und der benutzt ERX. Und wenn er es benutzt, dann muss er halt vorher einen Push und hinterher einen Pop von ERX machen. Könnte man doch für die E-Flex genauso machen. Es gibt ja auch einen Push-Flex und dann könnte ich doch am Ende wieder einen Pop-Flex machen. Ja.
Und wenn er das eh schon macht, dann kann er auch das Ganze jetzt dazu
sagen. Ja, okay, ob er jetzt im User- oder Systemmodus war, das steckt im Segmentdeskriptor drin. Ja. Aber du hast recht, es gibt andere CPUs, die haben es im FLEC-Register stehen, die müssen es für den Zweck.
Ja, was wir vielleicht auch echt nicht haben wollen, das ist Truck-Flag. Also wir wollen nicht in den Intro-Händler springen und noch einen Single-Stepping-Modus rein.
Ja. Ja, das ist okay, das ist eine Intel-Spezialität, hast du recht. Das Trap-Flag muss ausgeschaltet werden, weil sonst steppe ich, das will ich nicht. Aber wenn ich es ausschalte, dann modifiziere ich es, sprich beim IRET muss ich es wieder restaurieren und damit ich weiß, was ich restaurieren muss, muss das Flex-Register, also das Trap-Flag, mindestens von das Trap-Flag gesichert sein und wie du schon sagst, dann kann man auch den Rest speichern. Okay, die meisten kennen jetzt keinen Trap-Flag, sondern machen es anders. Aber alle müssen ein Flex-Register speichern. Ja, das, was du gerade gesagt hast, gilt im Prinzip genauso fürs Interrupt-Enable-Flag. Ja, also in dem Moment, wo ich in den Interrupt-Händler reingehe, muss ich das Interrupt-Enable auf 0 setzen, weil sonst werde ich ja gleich wieder unterbrochen. Ja, der Interrupt, der Tastatur...
Das ist vorher enabled.
Ja gut, da gibt es jetzt Methoden, also beispielsweise mit diesem Int-Befehl bei Intel, da kommst du auch in den Interrupt-Händler rein, ohne dass ein Interrupt eigentlich da war. Aber an sich, auf jeden Fall muss das Interrupt-Enable auf 0 gesetzt werden und restauriert werden. Ja, gut, je nach CPU kann man sagen, ja, vielleicht weiß ich den Zustand, wie ich restaurieren muss, also sprich anschalten. Ja, je nach CPU, andere CPUs sichern da eventuell noch mehr, manche sichern da auch sogar alles. Alles im Sinne von, ja, sie haben eigentlich zwei Registerbänke und im Interrupt-Modus haben sie eine Registerbank und wenn sie aus dem Interrupt draußen sind, nehmen sie die anderen Register. Ist natürlich sehr schön für Interrupt-Latenz, dann habe ich ruckzuck mein Interrupt-Händler am Laufen und ruckzuck freie Register, mit denen ich rechnen kann. Jo, es wird gesprungen an eine festgelegte Behandlungsroutine. Wo steht die? Ja, im Intel-Falle. Also generell gibt es immer irgendwie eine Art von Tabelle. Und in der Tabelle stehen die Behandlungsroutinen drin, oder die Adressen der Behandlungsroutinen, so muss ich besser sagen. Wo die Tabelle steht, das ist jetzt sehr abhängig von der CPU, bei vielen steht es einfach ab Adresse 0. Ja, 0 ist da häufig der Reset-Vektor, 1 ist der erste Interrupt, 2 der zweite Interrupt, 5 die erste Exception, 6 die zweite Exception, irgendwie so eine Liste. Okay, Adresse 0, das ist häufig so Mikrocontroller, da ist es einfach festgelegt und fertig. Modernere Betriebssysteme haben es ganz gern, dass sie das selber alles ändern können, und dass es nicht im ROM liegt, ne? Sie möchten das selber einstellen können. Dann muss man die Tabelle verlegen können und dafür gibt es dann ein extra Register, was auf den Anfang von dieser Tabelle zeigt. So, und wenn, also wenn ich irgendwie meinen Speicher habe, dann stehen halt irgendwo die Vektoren für meine, also hier kommt dann der eigentliche Code. Da der Pointer auf den ersten Tabelleneintrag, ja, im Intel-Fall ist das der sogenannte ID. Interrupt Descriptor Table Register. So heißt das Register, wenn ihr danach sucht. Ja, Interrupt Descriptor Tabelle. Ja, Interrupt logisch. Descriptor im Sinne von ja, Beschreibung, was soll passieren, wenn. Tabelle habe ich euch erklärt für die einzelnen Interrupts. Ja, und das Register, wo es drin steht, deshalb noch das R am Ende. Jo, wie die einzelnen Deskriptoren aussehen, also wie jetzt so ein Eintrag hier wirklich Bit für Bit aufgebaut ist, das ist, also bei vielen CPUs ist es wirklich einfach 1 zu 1 die Adresse von der aufzurufenden Funktion. Im Intel-Fall, ja, guckt mal ins Manual, das wollt ihr gar nicht wissen, da sind die einzelnen Bits fürchterlich verteilt über einen, ja, in diesem Falle 8 Byte großen Eintrag. In diesen 8 Byte, da steht einmal 4 Byte die Adresse, wo er hinspringt, aber nicht die 4 nacheinander folgenden Bytes, sondern hier und da mal ein Byte. Und dazwischen drin stehen noch ein paar andere Bits und dazwischen steht auch noch der Segmentdeskriptor von dem Codesegment, wo er hin soll. Das ist alles kunterbunt durcheinander gemischt. Habe ich da noch? Genau. Also früher war die Tabelle halt so, da war immer ein Eintrag war der Instruction Pointer und ein Eintrag Codesegment. Instruction Pointer Codesegment. So, und ein, das waren immer 4 Byte, weil 16 Bit und 16 Bit. Ja, jetzt war die Frage, wie kriegen wir jetzt das hingefummelt? Ja, da haben sie gesagt, naja, dann sind es jetzt nicht mehr 4 Byte für einen Eintrag, weil das reicht ja nicht mehr beim 32-Bit-Rechner. Also haben sie gesagt, brauchen wir 4 Einträge. Naja, Instruction Pointer Codesegment bleibt. Aber Instruction Pointer ist nicht groß genug. Also muss jetzt Instruction Pointer zweiter Teil. Haben sie aber nicht 16 Bit genommen, sondern ein Byte. Und wir haben dann noch ein Instruction Pointer dritter Teil. Das ist dann der Teil. Ja, und dann sind hier noch 16 Bit frei und da steht dann noch alles Mögliche drin. Beispielsweise, ob er die Interrupts ausschalten soll, ja oder nein. Das habe ich vorhin gesagt, er muss sie ausschalten. Ja, die Interrupt Descriptor Table ist auch die Exception Descriptor Table. Also da stehen auch die Exceptions drin. Und bei Exceptions im Prinzip alles gleich, nur dass man hier natürlich dann sagen kann, während eines Exception-Händlers, da können die Interrupts durchaus anbleiben. Ja, insofern stehen jetzt hier noch so ein paar Flex drin, soll er Interrupts ausschalten, ja oder nein, in welchem Prioritätslevel muss man sein, damit diese Exception auftreten darf. Und ja, ich wollte ja gar nicht so genau wissen. Aber ihr müsst es wissen, weil ihr sollt es mal nachmachen. Jo, gut, wie geht's weiter? Also jetzt springt ihr dann irgendwie in die Behandlungsroutine. Ja, jetzt muss die CPU gegebenenfalls, das kommt jetzt wieder auch auf die CPU drauf an und auf die Exception oder den Trap oder was auch immer das war. Ihr wollt ja nicht nur, dass bei einer Exception die CPU ins Betriebssystem springt, sondern sie soll ja die Exception vielleicht bereinigen können. Typischer Fall, Page Fault. Also sie soll ja dann ins Betriebssystem springen und die Seite irgendwie nachladen. Die Frage ist, welche Seite? Da muss dann irgendwie noch Informationen mitgeliefert werden. Page Fault, ja, für welche Seite? Also dann muss hier irgendwie so Quelle, Art der Unterbrechung oder so. Das ist dann CPU-spezifisch, wo die Informationen landen. Häufig gibt es da sogenannte Shadow-Register. Da werden gewisse Register eingefroren in ihren Wert und die kann man dann auslesen. Und da steht zum Beispiel die Page-Fault-Adresse drin. Jo, gut, und dann wird so die Hoffnung, die Exception bereinigt, der Interrupt abgearbeitet und dann geht das Ganze rückwärts. Soll heißen, der CPU-Zustand, den wir vorher gesichert haben, der wird jetzt restauriert. Was dann meistens heißt, der Instruction Pointer wird wieder vor die Instruktion gesetzt, damit sie dann einfach nochmal ausgeführt werden kann. Jo, da gibt es jetzt einen kleinen Einschub. Ich habe gesagt, Interrupts, Exception, System Calls sind eigentlich alle gleich. Ein kleiner Unterschied bei den System Calls, da wird natürlich die Instruktion sinnvollerweise nicht wiederholt, sonst ne, komme ich da nicht wieder raus aus so einem System Call. Gibt's auch Hardware, da musst du im System Call Händler als letztes auf dem Stack noch den Instruction Pointer erhöhen, damit er dann wieder rausspringt. Ja, kann man auch da machen. Jo, wie ist das Ganze jetzt, also einen Teil habe ich euch schon erzählt, wie ist das jetzt bei x86 gemacht? Also zum einen habe ich gesagt, es gibt dieses IDTR, das ist das Register, was auf die Vektortabelle zeigt. In der Vektortabelle, diese Deskriptoreinträge, da steht letztendlich die Adresse der Behandlungsroutine. Gegebenenfalls noch Art der Unterbrechung. Also ich habe gesagt, bei Exceptions sieht es ein klein bisschen anders aus als bei Interrupts, weil bei Exceptions brauche ich die Interrupts zum Beispiel nicht ausschalten. Ich kann noch reinschreiben, jedenfalls im Intel-Fall, wie viele Bytes vom User-Stack auf den System-Stack kopiert werden sollen. Ist gedacht für System Calls, ne, dann legt man ja normalerweise, also typischerweise in der Intel-Welt, wenn ich einen Funktionsaufruf mache, kopiere ich Parameter auf den Stack und rufe dann die Funktion auf. Bei einer Exception, ja, dann hilft es mir nichts, ich lege auf den User-Stack Infos ab und springe dann ins Betriebssystem, weil das Betriebssystem hat einen anderen Stack. Dafür die Idee der Intel-Leute, naja, dann kann man hier, oh, wir haben hier noch so ein paar Bits frei, dann kann man da noch was reinfummeln. Nämlich die Anzahl von Bytes, die da kopiert werden sollen, vom User-Stack auf den System-Stack. Jo, jetzt natürlich die Frage, wenn Interrupt kommt, welchen Eintrag nehmen wir dann? Woher weiß die CPU, welchen der, also im Intel-Fall 256 Einträge, soll sie denn jetzt nehmen? Ja, gut, wenn es eine Division durch 0 ist, dann soll sie den 0. nehmen. Wenn es ein Breakpoint ist, soll sie den 1. nehmen. Wenn es ein. Also für ihre internen Exceptions, Page Fault, Privilege Violation und so, da weiß ich es.
Gibt es da nicht den Opcode LIDT, der das dann macht, der dieses Register halt setzt? Und dann sagt, naja, das springt halt dann dahin als nächstes, wenn du
nicht einfach. Also es gibt diese LIDT, beziehungsweise SIDT zum Speichern, LIDC zum Laden von dem Register. Ja. Dann setzt man den Pointer, auf welche Tabelle er nehmen soll. Ach so, okay. Aber welchen Eintrag in der Tabelle, das kommt woanders her. Okay. Wo kommt das her? Ja. Wo man dann ein Local Epic hat, ja, vielleicht, nee, nein, ja, auch wieder Intel, es gibt 5 verschiedene Möglichkeiten. Also die Idee ist, die eigentliche CPU hat einen Interrupt-Eingang. Stimmt auch nicht, 2. Ja, sie hat den System Management Interrupt-Eingang, der ist was ganz Spezielles. Und sie hat den Interrupt-Eingang, das ist eigentlich der, den man so von normalen CPUs kennt, wo die externe Welt sagen kann, hör mal CPU, da ist was. Aber das ist ja nur ein Bit. Woher weiß jetzt die CPU, wenn da ein Bit gesetzt ist, Will jetzt die Platte was von mir oder das Netzwerk oder die serielle? Muss ich nachfragen, genau. Aber wen fragst du? Genau. Ne? Und da ist es jetzt Aufgabe von einem externen Interrupt-Controller. Das müsst ihr dann auch entsprechend implementieren. Also gemacht ist es in der Intel-Welt, beziehungsweise in den meisten CPU-Welten, so, dass es die eigentliche CPU gibt. Die ist irgendwie an einem Bus. Und an dem Bus auch noch dran ist der, wie heißt der in der Intel-Welt, der PIC, der Programmable Interrupt Controller. Der ist auch am Bus ganz normal dran, darüber kann man ihn konfigurieren. Ja, und der PIC, der ist der einzige, der den Interrupt-Pin auf 1 setzen kann. Und der wiederum, der hat jetzt mehrere Eingänge. Also hier gibt es dann den IAQ0 bis IAQ7. Ja, also da können rein theoretisch 8 verschiedene Geräte 0 oder 1 hinschicken. Ja, und was liefert jetzt der PIC hier weiter? Ja, das ist sozusagen so eine Art Oder über alle 8. Wenn einer sich meldet, dann meldet er eine 1 weiter. Ja, und was macht dann die CPU? Die CPU fragt dann über den Bus den PIC. Ich habe kapiert, du willst was von mir. Welcher denn? Und dann liefert der PIC, so die Idee, die Nummer zurück von dem Interrupt-Eingang, der zurzeit auf 1 ist. Okay, das passt jetzt nicht ganz, weil ich habe vorhin gesagt, 0 ist die Division durch 0, 1 ist Breakpoint, 2 ist, ich weiß nicht. Also die Dinger sind schon belegt. Ja, deshalb kann man vorher dem PIC eine Nummer sagen. Typischerweise, was kriegt er? Ich glaube eine 32 im Linux-Fall. Was heißt die 32? Ja, die 32, die soll er immer drauf addieren. Also, wenn jetzt hier Interrupt 5 kommt, er macht ein großes Oder drüber, dann meldet er CPU Interrupt. Und dann fragt die CPU, ja, welcher dann? So, und der PIC rechnet jetzt die 5 und die 32 zusammen, ist die 37. Schickt die zurück an die CPU und die CPU nimmt dann den 37. Eintrag in der Interrupt-Vektor-Tabelle.
Warum schickt nicht gleich die 37 rüber? Warum muss ich da erst eine Veränderung rüber, wenn ich gleich sagen, naja, da kommt eine 5 rein, 37, CPU hier?
Was dir natürlich passieren kann, ist, dass zwei Interrupts gleichzeitig kommen. Wen schickst du dann? Okay, standardmäßig sind die Dinge einfach durchpriorisiert. Also 0 hat höhere Priorität als. Nee, um.
Das Problem bleibt ja, weil ich tue einfach eine 1 überschicken und dann fragt die CPU ja wieder. Ja, welche denn?
Da muss ich ja ein bisschen. Ja. Es kann einfach sein, dass die CPU im Moment gar keine Interrupt bearbeiten will. Ah, okay. Sie ignoriert dann schlicht erstmal diese 1, die hier kommt. Ne? Ihr kennt das, wir haben es ab und zu mal anklingen lassen mit dem CLI und STI. CLI heißt, ignoriere Interrupts ab sofort und STI, ja, jetzt kannst du wieder annehmen. Jo, also das ist der eine Grund, ne? Also wenn der PIC der Meinung ist, Interrupt, dann sagt er das, aber die CPU muss nicht sofort annehmen. Das heißt, die Interrupt fragt jedenfalls erst später. Ja, wofür ist das mit dieser komischen 32? Warum muss man das programmieren können? Naja, die Idee ist einfach, man kann im Prinzip ja mehrere solche Dinge haben. Ja, jetzt könnte man denken, man könnte das ja so bauen. Und da einfach ein Oder baut. Ja, dann ist nur die Frage, oder ja gut, dann müsste ich sagen, also das sind 8 Eingänge, der soll die ab 32 liefern, ja, dann sagen wir dem die 40. Dann ist nur die Frage, wen soll die CPU jetzt fragen?
Deswegen überlässt man das in Priorisierung einfach den ersten Pick und verdrahtet den zweiten mit dem Interrupt-Eingang vom ersten.
Genau. No? Also da wird es dann so gemacht, ich verkabel das so. Und das ist das, wie es im PC standardmäßig gemacht ist. No? Es gibt einen sogenannten Master und es gibt einen sogenannten Slave. Die reden miteinander, also wenn jetzt hier ein Interrupt kommt, dann macht im Prinzip genau das gleiche wie vorher. Er sagt nur, ja, da war ein Interrupt. Und meldet es aber nicht an die CPU, sondern meldet es an den da. Und der macht im Prinzip genau das gleiche wieder, wenn irgendeiner was meldet, irgendeiner, also Platte oder Netzwerk oder Tastatur oder der zweite, dann meldet er den Interrupt weiter an den ersten, an die CPU. Ja, und dann fragt die CPU entsprechend wieder der Reihe nach. Ja. Jetzt ist aber auch wieder die Frage, wen fragt sie jetzt? Ja, und da muss jetzt der PIC hier wissen, dass das ein spezieller Eingang war. Wenn nämlich jetzt am Eingang, also in der Standard-PC-Welt, ist das der zweite Interrupt. Wenn, wir könnten auch den Nuller nehmen, das wäre auch so einfach, muss man sicher nichts merken. Also wenn am Zweier ein Interrupt kommt und die CPU fragt, dann sage ich nichts. Weil dann bin ich ja nicht der Verantwortliche, sondern dann sage ich über eine andere Leitung, du musst mal antworten. Grause Geschichte, ungefähr 40 Jahre alt. Steckt aber in jedem PC drin. Jo, also das müsst ihr so im Hinterkopf behalten, wenn ihr euch die Doku durchlest zu diesem PIC. In der Aufgabenstellung steht drin, welche Chipnummer das ist, 8042 oder irgend sowas. Wenn ihr euch die Doku durchlest, dann müsst ihr so das Szenario sozusagen im Hinterkopf haben. Jo, also das ist hiermit gemeint, ne? PIN am Prozessor kann den eigentlichen Interrupt auslösen, die CPU liest aber dann vom Bus aus dem PIC letztendlich ein Byte. Ein Byte heißt eine Zahl zwischen 0 und 255, dementsprechend kann diese Tabelle auch nur 256 Einträge haben. Mehr geht da an der Stelle. Jo, okay. Exceptions werden intern generiert, haben wir gesagt, und haben letztendlich dann einen vordefinierten Offset für die IDT, beziehungsweise bei den TREPs steht es explizit dabei. Ihr habt schon gesehen, also so ein typischer System Call in der Intel-Welt, in der Linux-Welt ist dann so ein int $80. Und diese 80, also Hex 80, das ist dann hier der Offset in der Interrupt-Vektor-Tabelle. Er macht dann den 128. Eintrag und das ist standardmäßig dann halt das System Call. Jo. Gut, da steht es im Prinzip nochmal, was wir der Reihe nach uns zurecht überlegt haben. No, Zustandssicherung, Flex auf den Stack, Code-Segment auf den Stack, Instruction Pointer auf den Stack. Wenn Interrupt, dann Interrupt auf 0, dann springen gemäß der Interrupt-Tabelle, Behandlungsroutine ausführen, IRET. Ja, und IRET, das ist das, was hier unten steht, macht im Prinzip genau das, was da oben steht, wieder andersrum.
Ja. Wie sehen denn jetzt eigentlich im Interrupt-Händler aus? Also werden da
Also auf dem Stack liegen, das sind 1 zu 1 die, so wie sie waren.
Zum die, die wir in unserem Interop-Handler sehen. Mhm.
Da kommt darauf an, welche CPU du hast. In dem Intel-Fall werden praktisch die Dinger weiterverwendet. Okay. Nur so wie du sagst, einige werden gezielt modifiziert. Ja, hast recht, würde ich gerne, aber wenn du dir das anguckst, das Einzige, was ich ausschalten kann, sind die. Aber insofern hast du wieder recht, das, was jetzt Linux zum Beispiel als erstes macht, er springt zwar in den Interrupt-Händler rein mit Interrupt gedisabled, aber das Erste, er programmiert den PIC so um, dass der den entsprechend gerade gekommenen Interrupt disabled, also hier gibt es so Maskenregister, wo man einzelne Interrupts ein- und ausschalten kann, der schaltet dann ein Bit entsprechend aus, dann müsste der Interrupt weg sein und dann schaltet er den in der CPU wieder an. Und dann können rein theoretisch auch neue kommen, allerdings der Interrupt, den ich gerade behandle, der kommt natürlich nicht mehr wieder, weil der ist ausgeschaltet. Bevor ich jetzt umgekehrt wieder in den User Space zurückhüpfe, schalte ich erstmal Interrupts wieder aus, knipse hier wieder einen an und knipse da wieder an. So, also das Anknipsen ist dann mit dem IRET auf dem Weg zurück zum User Land. Ja. Wodurch wird ausgewählt, ob eine Instruktion wiederholt werden soll? Test zum Mitdenken. So, standardmäßig werden sie wiederholt. Und einfach, ne? Bei Interrupt werden sie wiederholt, bei Exception werden sie wiederholt. Wenn ich das nicht will, also eher umgekehrt, ne, wenn ich es nicht will, dass sie wiederholt werden, im Fall durch bei Division durch Null wiederholen, macht keinen Sinn. Da muss ich dann selber was machen. Was muss ich da machen? Ja, typischerweise, was man gerne macht, man kann natürlich, wenn man im Exception-Händler ist, kann man auf die Werte zugreifen. Und man kann beispielsweise den EIP sehen. Und wenn ich jetzt sehe, der zeigt auf eine Division durch 0, dann kann ich den Instruction Pointer einfach erhöhen und dann mit IRET. Ja, dann macht er die Division halt nicht. Ob das sinnig ist, weiß ich nicht. Andere Möglichkeit wäre so in der typischen Try und Catch World, sage ich mal, so C++, Java, da kann ich natürlich das auch so machen, wenn ich sehe, er ist mit seinem Instruction Pointer gerade in einem Try-Block drin. Dann kann ich den Instruction Pointer überschreiben durch den Catch, die Adresse von der ersten Catch-Instruktion. Dann springt er halt dahin. Und dann muss das User-Programm selber sehen, was es dann daraus macht. Das ist überraschend, dass wir einfach jetzt implementieren, das Instruction Pointer nicht auch mit in diese Tags sein. Hier mit rein. Kommt man bestimmt noch dazu, das muss ich mal vorschlagen, die bauen das bestimmt ein.
Das wäre tatsächlich der einfache Teil.
Also, zum Teil haben sie es sogar schon eingebaut, aber okay, das kommt demnächst. Also wir unterhalten uns demnächst über Hardware, Virtualisierung, da sind auch solche Geschichten noch mit dabei. Jo, wer stellt das Interrupt Enable Flag wieder her? Also wir haben gesagt, beim Einsprung in den Interrupt Händler muss das Interrupt Flag auf 0 gesetzt werden, damit der Interrupt Händler nicht sofort wieder unterbrochen wird. Wer schreibt da wieder eine 1 rein? Oder den alten Wert rein?
IRET.
Genau. Ne? Also hier. Hier steht es zwar nur so implizit mit dem E-Flex, ne? Das wird vom Stack geholt, Zustand wiederhergestellt. Das passiert beim E-Ret. Naja, und das E-Flex-Register enthält dieses Interrupt-Flag. Jo, wie können bei Traps, abgesehen mittels Stack, Parameter an das Betriebssystem übergeben werden? Das ist heutzutage auch der Standardweg. Also Linux macht es. In ERX steht die Funktionsnummer, also welchen System Caller wirklich aufrufen soll, ob er einen Exit oder einen Fork oder einen Read oder einen Write machen soll. Und EBX, ECX, EDX und wie sie alle heißen, stehen dann die weiteren Parameter. Jo. Gut, Aufgabe 2. Ne? Ihr sollt eure CPU oder...
Ja? Aber müssen dann diese Register nicht auch gesichert werden? Wenn ich da ein paar Meter reinschreibe, muss ich auch was tun, also was da vor drin stand?
Also, ich skizziere es mal. Also eine Write-System-Call-Funktion in der libc sieht irgendwie so aus. Weiß ich jetzt nicht auswendig, den Puffer, ich sage jetzt einfach mal irgendwie Beispielswerte, die Anzahl nach EDX, der File-Descriptor kommt nach EBX und dann kommt noch ein die Anzeige, dass es ein Write-System-Call ist, nach ERX und dann kommt der Int 80. Und typischerweise kommt dann in ERX der Return-Wert. Oh, und das Return-Wert, das kannst du dann irgendwie im Move ERX nach irgendwie Return-Wert, wie auch immer der dann heißt. Der System-Call macht die Parameter, also ECX, EDX, EBX, nicht kaputt. Er guckt zwar rein, aber ändert sie nicht. Bis auf das ERX, logischerweise. Also insofern muss da nichts gesichert werden. Jo, okay, also das mal so als Vorbemerkung zu der zweiten Aufgabe. Ihr sollt eure CPU, also eure weiterverwenden, nicht wegschmeißen, einfach weiterverwenden. Nur jetzt sozusagen das, was ich hier so skizziert habe, dazu basteln. Jo, was braucht ihr? Ihr braucht Bus, also okay, Bus an sich habt ihr schon. Aber ihr braucht natürlich jetzt neben dem eigentlichen Systembus jetzt vielleicht auch hier noch Kabel, wie auch immer die Dinger dann heißen mögen. Ne? Also Bus in diesem Sinne dann vielleicht Signal, ein einzelnes Kabel. Jo, was haben wir bisher bei Bussen gehabt? Ja, aus technischer Sicht, irgendjemand hat mal so schön gesagt, ein Bus ist für mich ein Kabelbündel. Oh. War nicht so schlechte Definition. Was wir so unter der Haube noch alles Mögliche haben, wir haben irgendwelche physikalischen Eigenschaften, ja, mit welchem Timing müssen die Signale übertragen werden, mit welchen Spannungspegeln, mit welchen Signalstärken, mit welchen Signalformen und so weiter. Da sagen wir in der virtuellen Welt, das ist uns wurscht. Wir übertragen Nullen und Einsen und wie, egal. Also was wir haben, ist nur unsere logische Sicht, das heißt, wir kommunizieren zwischen den Komponenten, wir haben es ja schon mal wieder angeguckt mit diesen Callback-Funktionen. Also was ihr jetzt irgendwie machen müsst, ihr müsst natürlich jetzt den Pick sozusagen an den Bus kabeln, dass der reagiert, wenn die CPU ihren Interrupt-Vektor haben will oder ihre Interrupt-Nummer haben will, dass wenn die CPU dann so einen Interrupt-Acknowledge-Zyklus macht, dass der PIC dann entsprechend antwortet. Jo. Gut, was typischerweise die Busse alle so können. Also angefangen habe ich hier mal mit dem ISA-Bus. Ich könnte sagen, ISA-Bus, das Ding ist doch schon noch viel älter. Ja, ändert aber nichts dran, dass der genau das tut, was heute ein PCI-Express-Bus eigentlich auch tut. Nur technisch viel komplizierter, logisch genau das Gleiche. Hat sich nichts geändert seit 50 Jahren oder was. Ne? Also was, okay, also hier die Anzahl der Adressen und Datenleitungen, die haben sich geändert. Da sind ein paar mehr geworden inzwischen. Aber ansonsten hat sich nichts groß geändert. Was gibt es da? Es gibt immer diese Memory-Read, Memory-Write-Zyklen, was im Prinzip so ein Load und Store entspricht auf CPU-Instruktionssicht. Es gibt ein IO-Read bzw. ein IO-Write, das entspricht dem In-B bzw. In-B-In-L bzw. Out-B, Out-B, Out-L. Ja, und es gibt noch so eine Handvoll Steuersignale, die sagen, ja, jetzt ist das Signal gültig und jetzt kannst du das Ergebnis abholen und warte mal einen Augenblick, bis ich das Datum übernommen habe. Das interessiert uns alles nicht. Wenn wir eine Komponente fragen, welcher Wert steht bei dir im Register 20, dann antwortet die bei uns sofort. Warum sollen wir das auch noch verzögern wollen? Das soll ja bei uns immer zackig gehen. In der echten Welt ist das gegebenenfalls nicht so einfach. Kann vielleicht eine Komponente nicht so schnell, dann kann sie den Bus verzögern, aber in unserem Fall ist das wurscht. Jo, hier so ein Beispiel, nur dass ihr mal so grob seht, wie das unter der Haube funktioniert. Also, wenn ihr dann ein Byte übertragen wollt, und zwar von, muss ich selber mal gucken, ihr wollt von Adresse 20, vom Port 20 lesen. Ja, was macht er dann? Dann legt er die Adresse auf den Bus, das heißt, erst sind die Bussignale undefiniert, dann sind aber die Adressbits definiert, dass da eine Hex 20 steht. Ja, und in dem Moment, wo die Adresse korrekt ist, also alle Bits sind da, da wird auf dem Bus dann signalisiert, dieses Adress-Latch-Enable, jetzt kann es losgehen. Warum kann es nicht vorher losgehen? Kann das Gerät nicht schon mal anfangen? Ja, bevor die Adresse nicht korrekt weiß, gefährlich, ne? Da liest er dann vielleicht erstmal von der anderen Adresse, um hinterher zu merken, oh, die sollte ich gar nicht, ich sollte von der anderen lesen. Das funktioniert nicht. Ja, dann weiß er schon mal die Adresse. Und das nächste ist jetzt, also in diesem Falle, ein IO-Read-Quer. IO-Read-Quer heißt ja, das negierte IO-Read. Also IO-Read ist genau dann wahr, wenn IO-Read quer nicht wahr ist oder 0 ist. Das heißt, der IO-Read-Zyklus, der startet sozusagen hier mit der fallenden Flanke. Ja, dann, das ist sozusagen der Teil, den die CPU macht. Und dann hat das Gerät irgendwie Zeit zu antworten. Die Frage ist, wann? Ja, und da kommt jetzt hier so ein IO-Channel-Ready. Ja, was macht er? Erstmal signalisiert er sozusagen durch ein 1 nach 0. Ja, ich habe kapiert, dass ich dran bin. Also irgendeiner muss jetzt das von 1 nach 0 setzen. Als Anzeichen dafür, ja, ich bin dran. Gut, einige CPUs machen das so, wenn dieses 1, 0 nicht kommt, dass sie dann einen sogenannten Bus-Error produzieren. Ja, dann brechen sie den Zyklus ab und man kriegt eine Exception. Typischerweise Mikrocontroller sagen, da ist irgendwas Böses passiert. Exception. Jo, und wenn das IO-Ready wieder auf 1 geht, dann muss das Gerät in der Zwischenzeit die Daten auf den Bus gelegt haben. Soll heißen, der Bus ist bis dahin undefiniert. Und erst wenn die Nullen und Einsen wirklich stabil auf dem Bus liegen, zeitlich gesehen, dann geht das Ready von 0 nach 1. Das heißt, ab dem Zeitpunkt kann die CPU sich die Daten abholen. Ja, und wie lange dauert das Ganze? Naja, das Gerät muss jetzt die Daten auf dem Bus so lange lassen, natürlich bis die CPU sie gelesen hat. Woher weiß das Gerät, wann das Lesen fertig ist? Naja, in dem Moment, wo jetzt wiederum die CPU sagt, ich bin fertig mit dem IO-Read, also dieser Zeitpunkt hier oben, der definiert sozusagen hier hinten die Grenze. Ab da sind dann auch die Adressen nicht mehr gültig und ab da muss das Gerät jetzt auch wieder aufhören, die Daten zu senden. Weil ja jetzt der nächste Zyklus anfangen könnte mit einem anderen Gerät, dann muss der Bus frei sein. Jo. Was brauchen wir dafür für die virtuelle Maschine? Du hast genau den Punkt getroffen. Wir machen in virtuellen Maschinen typischerweise genau das nach, was man als Programmierer sehen kann. Es ist mir alles andere ist mir völlig Schnupse. Es sei denn, eine Einschränkung. Ja, wenn mich bei der Auswertung irgend sowas interessiert. Ich mache eine virtuelle Maschine, weil ich irgendwas debuggen will. Naja, wenn ich das Busprotokoll debuggen will, dann, ja, dann muss das sichtbar sein. Aber ansonsten genau der Punkt, also ja, soll ja so schnell sein, wie es irgendwie geht. Also alles weglassen, was der Programmierer von dem Embedded-Ding oder von dem Intel-Ding oder so nicht sieht. Brauchen wir nicht, fertig. Jo, und was sieht jetzt ein Programmierer davon? Das Zeitliche? Sicher nicht, ne? Also man gibt ja so etliche Uhren im Rechner, aber Uhren, die hier so, also das sind ja einzelne Takte im Rechner, ne? Also die jetzt einen einzelnen Takt messen können, nee, das kriegt man normalerweise eh nicht mit. Ja, können wir hier so gewisse Daten wegabstrahieren, 20 und 1. Ja, das ist genau das, was da, also die 20 ist das, was im Programm drinsteht. Ja, da steht ja irgendwie so ein INB20. Das heißt, die 20 wegkegeln, keine gute Idee. Und wenn er jetzt ein INB20 macht, ja, die echte Hardware würde auf magische Art und Weise hier mit einer 1 antworten. Ja, die 1 möchte ich natürlich als Programmierer sehen. Also das muss da sein. Ja, brauchen wir so einen Channel Ready? Nö. Ja, eventuell, wie ich gerade gesagt habe, bei so Embedded Systems, ja, wenn keiner antwortet, dass ich dann eine Exception kriege, das ja, aber das Zeitliche, egal. So ein IO-Read, brauchen wir ein IO-Read-Signal? Ja, also nicht im Sinne von Signal, aber als im Sinne von Info. Das Gerät, das ich da frage, muss gesagt kriegen, ist es ein IO-Read oder ist es ein IO-Write oder ist es ein Memory-Read oder Memory-Write oder was ist denn jetzt? Jo, das ist auf der anderen Seite hier so ein Address-Ledge-Enable. Bei uns sind die Daten immer gültig, die kommen nicht langsam auf den Bus. Die stehen im Register und da gehören sie hin. Fertig. Jo, gut. Also, ihr sollt jetzt basteln, eine serielle Schnittstelle, beziehungsweise die gibt es ja zum Teil schon, entsprechend erweitern um Interrupts. Also, ihr habt dann, also wenn man das Bildchen hier noch erweitert, am Bus dran ist irgendwie noch eine serielle. So, und die soll jetzt eben, nein, wir machen es einfacher, ne? Die soll an den einen Pick ihren Interrupt mitteilen. Den Pick solltet ihr so mal nachmachen, wie so ein echter Intel-Pick das tut. Also der kennt halt, wie gesagt, so ein paar Flex, um die Interrupts ein- und auszuschalten. Er kennt Abfragen, um zu gucken, welcher Interrupt liegt jetzt gerade an. Und er kann das priorisieren, ja, also je nachdem, also wenn zwei Interrupts gleichzeitig kommen, dann meldet er immer den mit der höchsten Priorität. Die Geschichten, das sollte man schon nachmachen können. Ja, und er soll natürlich logischerweise der CPU dann irgendwie signalisieren, du da, mach mal. Jetzt ist natürlich die Frage, dafür muss ich das Ding programmieren können. Woher weiß jetzt der PIC, dass er dran ist? Ja, also standardmäßig hat der PIC in der Intel-Welt die Portnummern 2021, also jeweils Hex, beziehungsweise der zweite hätte die Adresse A0 bzw. A1, das Ding kennt zwei Adressen. Er hat aber nur ein Adressbit. Also hier unten geht vom Bus letztendlich, da gibt es nur ein A0. Woher weiß er denn jetzt, ob er dran ist? Gut, das ist jetzt nicht unbedingt eine Spezialität von diesem PIC. Das ist standardmäßig bei den meisten Bausteinen so gemacht, dass sie genau so viele Adressbits haben, wie sie Register intern haben. Auch Speicherbausteine, wenn ihr, was weiß ich, ein Kilobyte Speicher habt, dann hat das Ding halt 10 Adressbits. Aber nicht wie der Bus 32. Wo kommen jetzt die restlichen her? Ja, die restlichen kommen wo ganz anders her. Das ist normalerweise dann so gemacht. Jetzt wird es langsam eng hier. Es gibt immer sogenannte Adressdecoder. Die kriegen alle Adressen. Also A0 bis A, was ist es? 31 in der Intel-Welt. Und da gehen jetzt einzelne Signale raus und die gehen dann eben zum Beispiel dran an den, gehen an den nächsten, gehen an die serielle. Ja, und das sind immer sogenannte Chip-Select-Signale. Also, der Decoder entscheidet, ja, wenn das die Adresse 20 ist, ne, 32 Pins, wenn da eine 20 dran liegt oder 21, dann signalisiert er über die 1, du bist gemeint. Und dann kann der noch entscheiden, ob das unterste Bit gesetzt ist, ja oder nein, und kann dann das eine Register oder das andere Register ausliefern bzw. beschreiben. Ja, und wenn hier auf dem Bus ein A0 oder A1 liegt, dann sagt der Adressdecoder dem Chip, du bist dran. Und wenn das, keine Ahnung, eine 200 ist, dann sagt er der Seriellen, jetzt du.
Also da kann man das raus, weil ich meine, im Vergleich jetzt zu so einem PIC ist so ein Adressdecoder doch Trivial-Hardware.
Ja, das Problem ist, wenn du natürlich jetzt, sagen wir mal, wirklich zwei PICs hast, die sind identisch. Die baust du ja identisch. Wie machst du dem einen klar, du hast die Adresse und du hast eine andere? Das heißt, da braucht man eine extra Logik. Und da ist dann die einfachste Variante, dass man auch sagt, dann spart man nämlich auch entsprechenden Pins am Baustein. Ich brauche hier einfach nur ein Bit, um zwischen den zwei Registern umzuschalten, und ich brauche ein weiteres Bit, um zu sehen, ja, bin ich dran oder nicht. Damit schafft man das dann zum Beispiel, dass so ein PIC, ich glaube, das ist ein 20-pinniger Baustein. Ne? Wenn ich den direkt an den Bus kabeln wollte, dann bräuchte ich allein schon mal 32 Adresspins. Dann ist der Baustein viel größer, er braucht viel mehr Platz auf der Platine. Schlecht. Und gerade zu damaligen Zeiten, als der so designt wurde, da war das so mit 20 Pins, das war schon verdammt viel.
Also die CPU schreibt dann über den Hostbus, also dort über Out B, 0x20 bis 0x3f auf dem Bus. Das liest dann der I.O.-Decoder. Und dann sagt den Pick über dieses über diese Sekundienleitung, du bist dran, und der schaut sich dann an, ob auf bei IRQ 0 bis 7, ob da irgendwo eine 1 anliegt. Und meldet das dann wieder in die CPU. Das ist so der Ablauf.
Grob, ja. Das Einzige, was ich noch dazu sagen kann, gleich, wenn wir gerade dabei sind, es gibt für alle Bausteine gibt es ein In-B, Out-B, Memory, Memory Write, das sind die vier normalen. Der PIC kennt als einzige Ausnahme noch eine fünfte Variante, das ist dieses Interrupt Acknowledge. Bei Interrupt Acknowledge schicke ich keine Adresse mit, sondern Interrupt Acknowledge, das kennt sowieso nur einer, und das ist der PIC. Also es gibt sozusagen fünf verschiedene Typen von Buszyklen.
Also Write-B, Read-B, Out-B, In-B und Interrupt Acknowledge.
Genau. Deshalb habe ich vorhin gesagt, ja, es wird immer der eine gefragt.
Ja, das ist Interrupt Acknowledge. Woher weiß der Funktionär, was gemeint ist?
Genau. Du musst dem Master hier sagen, welcher der Eingänge ist ein echter Interrupt und welcher der Eingänge ist so ein verkabelt an den nächsten Eingang. Ja, und wenn das so ein verkabelt an den nächsten Eingang ist, dann meldet er sich einfach nicht. Da kommt ein Interrupt Acknowledge Zyklus, aber das bin ich nicht, ich sag nichts. Stattdessen, deshalb hatte ich hier diese zweite Leitung, sagt er dem Kumpel, du bist dran. Und dann kann der beim Interrupt Acknowledge antworten. Genau, da geht keine Adresse mit, also Interrupt Acknowledge 95 macht keinen Sinn. Einfach nur Interrupt Acknowledge, wer sagt mir die Interrupt-Nummer? Jo, also das so, ne, ihr müsst da einen so einen Pick basteln und ihr müsst, hier diesen IO-Decoder basteln, dass ihr den Pick dann auch an den Bus komplett dran kabeln könnt. Jo, und die CPU soll natürlich jetzt das Interrupt-Signal annehmen und entsprechend darauf reagieren. Jo, da habt ihr dann nochmal das Bildchen dafür. Ja, im Prinzip haben wir das jetzt so hergeleitet an der Tafel. Jo, serielle müsst ihr ein bisschen aufbohren. Also die serielle Schnittstelle soll jetzt Interrupts generieren in dem Moment, wo ihr auf der Konsole Tasten tippt. Also ja, ihr lest von Standard in, wenn es geht, und wenn ja, dann Interrupt generieren. Wenn die CPU dann von der Adresse 0, also vom Port 0 von der seriellen liest, dann kriegt er das entsprechende Zeichen und der Interrupt soll zurückgesetzt werden und ab dann können auch neue Zeichen empfangen werden. Also das ist so die Minimalsversion, was eine serielle Schnittstelle wohl zu tun soll. Jo, die Doku könnt ihr da angucken, da gibt es die Doku, wahrscheinlich gibt es die Doku auch noch woanders. Ich habe mal das erste hingeschrieben, was mir gerade so aufgefallen ist. Also das ist einer von den Standardbauteilen, die gibt es auch, sage ich mal, in 1000 Jahren noch, die sind überall verbaut. Also dieser PIC, der ist also nicht nur bei Intel verbaut, den gibt es auch zum Teil im Motorola-System. Jo, hat 8 Interrupt-Eingänge, habt ihr gesehen, kann kaskadiert werden, habe ich euch gezeigt, wie es im Prinzip geht. Ihr braucht sie allerdings nicht, wir haben ja bloß einen Interrupt. Wenn ihr in die Doku guckt, dann seht ihr, das Ding hat verschiedene Priorisierungsvarianten. Also standardmäßig gibt es halt ihr Q0, hat eine andere Priorität als 7 und dazwischen entsprechend absteigend. Man kann es allerdings auch round-robin machen, also wenn dann Interrupt 3 signalisiert hat, dann sinkt er sozusagen in der Priorität und 4 ist dann der höchste. Und wenn 4 dran war, dann ist der wieder der letzte und so.
Was man noch häufig braucht, ihr könnt in dem Interrupt-Controller
oder einstellen, ob er auf steigende Flanken von den Sektoren reagieren soll. Sag ich mal, ist das Intuitive, ne? Also wenn jemand eine Taste drückt, dann signalisiert die Serielle eine 1 an den Intercontroller. Das heißt, die Leitung geht von 0 nach 1. Ja, und das heißt auch eigentlich, jetzt war ein Ereignis, jetzt soll er den Rad auslösen. Ja, man kann es auch anders sagen, solange ein hoher Pegel anliegt, ist ein Interrupt da, ne? Also in dem Moment, wo ich eine Taste drücke, signalisiert die Serielle, da ist was. Und das bleibt auch so lange, bis das Zeichen wieder weg ist. Ne? Und bis die CPU das Zeichen wirklich abgeholt hat. Auch eine Variante. Ja, in dem Chip kann man es entsprechend einstellen, wie man es gerne will. In echter Hardware braucht man es, weil manchmal hat man auch negative Flanken oder verschiedene Formen. Jo, wie wird das intern geregelt in dem Chip? Also wenn dann von extern, na, also hier irgendwie ein 0-1 Übergang kommt, also irgendwann hat vorhin schon richtig gesagt, dann brauchen wir noch so ein gutes Signal. Und wenn ich kabel mich jetzt vom PIC an als Callback für das boolesche Signal. Wenn vom boolischen Signal eine 1 kommt, dann geht es erst einmal in dieses IRR, Interrupt Request Register, heißt das Ding. Dann ist es sozusagen vermerkt, auch wenn die 1 wieder weg ist von extern, bleibt der Interrupt bestehen. Ja, wenn der Interrupt nicht maskiert ist, das wäre jetzt noch ein zweites Register, dann geht der Interrupt an die CPU, CPU macht Interrupt-Response-Zyklus und dann wird der Interrupt, der jetzt gerade gemeldet wird, dessen Priorität geht jetzt in das Interrupt-Service-Register, das sind die, die jetzt gerade behandelt werden. So die Idee. Ja, und also ihr könntet dann den sogenannten Fully Nested Mode benutzen. Soll heißen, die Priorität geht gemäß der Interrupt-Nummer. Ja, also Interrupt-0, habe ich vorhin gesagt, hat die höchste Priorität, 7 die niedrigste. Und wenn jetzt 3, sagen wir mal, gekommen ist, dann steht die 3 in den VSR. Wenn jetzt aber Interrupt-0 noch zusätzlich kommt, dann wird 0 erstmal ins Request-Register eingetragen, aber 0 kleiner als das, was da drin steht, also löst der PIC einen neuen Interrupt bei der CPU aus. Die CPU fragt dann wieder nach, ja, wer ist denn, was hat sie mir zu melden? Dann kriegt sie auch die 0 noch gesagt, obwohl Interrupt 3 noch nicht beendet ist. Also wird der Interrupt 3 durch 0 unterbrochen. Ja, wenn irgendwie ein Interrupt von dem Request-Register ins Service-Register übergeht, dann wird er logischerweise aus dem Request-Dings gelöscht. Ja, und dann gibt es jetzt allerdings zwei Varianten. Einmal den sogenannten automatischen End-of-Interrupt-Modus. Ja, da sagt der PIC sozusagen in dem Moment, wo er den Interrupt gemeldet hat bei diesem Interrupt-Acknowledge-Zyklus, wo meine Aufgabe erledigt, fertig, nächster Interrupt kann kommen. Das funktioniert allerdings in diesem Fully-Nested-Mode nicht, weil, sagen wir mal, erst kommt Interrupt 3, der läuft, wird unterbrochen durch den Nuller, der läuft, dann ist der 3er aber noch nicht fertig. Da muss dann die CPU dem PIC zurückmelden, wenn dann mit der Interrupt-Abarbeitung fertig ist. Da schreibt man ein entsprechendes Kommando in den PIC rein. Interrupt-Abarbeitung. Das heißt, dass ab dann der PIC wieder niederpräsentere Interrupts entgegenkommt. Ja, ich sag mal, also erstmal klingt das ein bisschen Chaos. Das ist auch ein bisschen Chaos. Lest euch einfach mal die Doku durch, dann glaube ich, der macht es.
Soll immer am Ende der Instruktion, außer wenn es ein Hold ist wahrscheinlich, der Interrupt abgearbeitet werden. Ist das richtig verstanden?
Vor oder nach, ist wurscht. Genau. Also, erinnert euch zurück, ganz am Anfang, allererste Stunde, habe ich euch gezeigt, wie die Step-Funktion der CPU aussieht.
Ja.
Da stand irgendwas drin, wenn, auch wenn kein Strom, dann nix. Wenn Interrupt, dann... Ja, und dann kommen eben die Sachen, die ich euch gezeigt habe, pushe Zustand auf den Stack, hole den, frag den Pick, welcher Interrupt war es dann, hole entsprechend der Nummer aus der Tabelle den Eintrag und den Eintrag schreibt in den Instruction Pointer. Fertig. Und dann kommt der nächste Schritt. Der nächste Schritt, der arbeitet dann ja an der Stelle weiter, wo der neue EIP hin zeigt. Und das wird dann ganz normal halt um diesen Instruktor.
Und wie merkt die CPU, dass ein Interrupt da ist? Das liegt dann halt in. Das ist mir noch nicht ganz klar. Also, weil. Das ist jetzt nicht auf der Leitung, das ist eher cool, das ist ja noch nicht gesetzt, sondern wir sagen ja. Wir schreiben ja was auf den Bus, irgendwie die Adresse 0x20 bis 0x3f. Oder machen wir das, wenn wir. Wie ist da die Abhängigkeit? Wann schreibt die CPU diese Adresse auf den Bus? Die macht ja ein Out B mit 0x20 bis 0x3f, oder? Und wann macht sie das?
Das macht sie nur ganz einmal am Anfang, wenn das Betriebssystem sich initialisiert, damit den Pick konfiguriert.
Ach so.
Also beispielsweise schreibt sie 32 da rein. Und schreibt rein, ja, alle Interrupts sind zugelassen, zum Beispiel. Ja, und ab dann läuft die CPU so, wie es bisher gebastelt hat. Aber irgendwann meldet die Serielle jetzt über den Boolschen Bus und sie setzt die Leitung auf 1 und weil der Pick sich an dem Bus oder an dem Boolschen Signal registriert hat, wird eine Callback-Funktion vom Pick aufgerufen.
Ja.
Und der Pick macht dann in der Callback-Funktion, so von der Idee her, so ein großes Oder über all die.
Ja.
Und wenn bei dem Oder 1 rauskommt, dann ruft er von der Leitung wieder Set Boolean auf 1 auf.
Und was passiert da?
Die CPU hat ihren Callback an der Leitung registriert. Das heißt, von der CPU wiederum wird die Callback-Funktion aufgerufen. die Callback-Funktion, die hatte ich so modelliert, dass einfach eine Variable auf einen gesetzt hat. Und in eurer CPU-Step-Funktion, die ihr immer anguckt, ohne Interrupt da, die guckt sich jetzt diese eine Variable an, ist die auf 1?
Und was macht die?
Wenn ja, ja dann macht eben dieses Pusche, EIP, Pusche, E-Flex, Pusche, was weiß ich, Zustand auf Stack. Mhm. Macht dann den Interrupt im Null-Zyklus und fragt den Pick, fragt den Bus, und der Bus fragt alle, unter anderem den Pick, welcher Interrupt war es dann? Und wer sollte sich dann wieder angucken, ja, welche von den Leitungen ist 1? Achso, das war die dritte. 3 plus 32 und der Funktionsaufruf namens Interrupt Acknowledge, der liefert dann die 35 zurück an die CPU. Und dann kann die CPU in dem IDTR-Register nachgucken, wo liegt denn meine Vektortabelle? Hat hier die 35, also dann gehen ja die 35 drauf, beziehungsweise 35 mal 8, weil die Eintrag 8 Byte groß ist. Und von da wird dann ein so ein Eintrag gelesen. Den müsst ihr euch passend zusammenbasteln und habt einen neuen Instruction Pointer. Den schreibst du noch in den Instruction Pointer und dann kommt der nächste Schritt der CPU. Und der nächste Schritt, der holt sich jetzt da, wo der Instruction Pointer hin zeigt, die nächste Instruktion und wird ganz normal abgearbeitet.
In echt ist es denn so, dass wir, also wenn ich das richtig verstanden habe, diesen Interrupt Acknowledge nur dafür brauchen, damit der Pick den Interrupt Vektor vom Bus wieder runternehmen kann. Weil die Interrupt Leitung wird ja von den entsprechenden Geräten wieder zurückgesetzt.
Ja.
Weil das machen wir jetzt auch für, also,
genau.
Wir sagen, die Geräte kehren wir vom Interrupt
ab. Ja.
Das ist nur dafür da, um die etwas wieder runterzunehmen.
Also den Interrupt Acknowledge mache ich, um rauszukriegen, ja, welcher Interrupt war es dann jetzt?
In dem Moment geht er ja das erst drauf. Ja, dann sagt er, Pick. Übrigens ist dieser Intro. Genau, das geht. Er sagt, der Bus ist jetzt frei, du kannst das Test jetzt drauflegen.
Ah.
Dann das wieder runter.
Das ist ein Zyklus, im Prinzip genauso wie ein IO-Read. Nur, dass jetzt halt nicht die IO-Read-Leitung von 1 nach 0, von 0 nach 1 geht, sondern stattdessen die Interrupt-Acknowledge-Leitung von 0 nach 1. Es gibt halt nun nicht diese vier Leitungen, um anzuzeigen, IO-Read, IO-Write, Memory-Read, Memory-Write. Dafür hast du vier Leitungen, dann hast du noch eine fünfte Leitung, die im Prinzip nur mal mit angeschlossen ist.
Das Film ist, dass die Semantik eigentlich ist. Okay, sagen wir jetzt mal, welche Intro war oder nicht. Okay, ich habe nicht diese Intro
gedacht. Ich habe angefangen, mich drum zu kümmern.
Ja.
Sag mir mal, Junge, was soll ich denn eigentlich tun?
Ja.
So. Okay, also ihr habt ja bis Größenordnung Weihnachten Zeit, das zurechtzubasteln. Also ihr könnt auch nächste Woche natürlich gerne nochmal fragen. Ich brauche auch noch die letzten drei Folien, die da fehlen. Die Kisten fahren wieder fort. Jo, dann sage ich Dankeschön fürs Mitmachen, dann sehen wir uns nächste Woche und gehen weiter sehen.